Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo, Videospiele sind bei vielen Menschen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Über 43% der Deutschen spielen regelmäßig, zum Beispiel auf der Konsole oder dem Smartphone. Die Diskussionen in den Spielen und auch Online-Communities, die werden dabei zunehmend politisch. Das Projekt Good Gaming in Kooperation mit der Amadou-Antonio-Stiftung analysiert dabei, wie rechtsalternative Akteurinnen immer mehr versuchen, auf Gaming-Plattformen eine, ja, menschenverachtende Stimmung zu erzeugen. Und wir sprechen gleich mit einem der Mitarbeiter, Viet Hoang. Hintergrund ist das offensichtlich schwere rassistische Attentat in Buffalo. Der Täter hat seine Tat nicht nur live ins Internet übertragen, sondern war auch aktiv Gamer. Eine mutmaßlich rassistische Gewalttat erschüttert die USA. Am Samstag erschießt ein 18-Jähriger in Buffalo, einer Stadt im Norden des US-Bundesstaats New York, 10 Menschen. Die Opfer sind fast ausschließlich Afroamerikaner. Laut eigener Aussage hat er sich im Internet unter anderem auf der Plattform 4chan radikalisiert. Darüber hinaus gibt es offensichtlich einen Bezug in die Welt des Gaming, denn er hatte auch ein Profil auf der Gaming-Plattform Steam. Besteht also ein Zusammenhang zwischen rechtem Terror und Gaming? Darüber spreche ich jetzt mit Viet Hoang. Er arbeitet bei der Amadeo-Antonio-Stiftung beim Projekt Good Gaming. Hallo hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es scheint ja bei dem Täter einen Bezug zum Gaming zumindest zu geben. Was genau wissen Sie darüber?
Ich weiß so viel, dass es schon Gaming-Bezüge gibt, aber ich würde auch gleich dazu sagen, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die spielen, wie Sie auch schon in der Einleitung sagten. Ein großer Teil der Bevölkerung auch in Deutschland spielt regelmäßig Videospiele. Da ist es nicht so überraschend, dass es dort auch Connections gibt, vor allem wenn er ein junger Mensch ist und in Corona-Zeiten wird da sehr viel Zeit gerade verbracht und sehr viel Sozialisation auch betrieben.
Da gibt es natürlich dann aber auch wieder viele, die, würde ich meinen, pauschalisieren und sagen, es gäbe natürlich einen Zusammenhang zwischen Menschen, die Ego-Shooter-Games spielen und sich vielleicht auch deshalb radikalisieren. Kann man das so vereinfachen? Kann man das so sehen?
Würde ich genau verneinen. Ich glaube, dass da kein Bezug besteht. Jedenfalls in der aktuellen Forschung kann man das nicht irgendwie so ineinander oder in Abhängigkeit voneinander bringen. Das ist, glaube ich, einfach was, was wirklich einfach ein großes gesellschaftliches Thema ist, das Gaming. Und genau deswegen keine Überraschung, dass diese Person auch in Gaming-Kontexten irgendwie unterwegs war oder zu finden war. Mhm. Und wir sehen auch aus den Plattformen, auf denen er aktiv ist, also die Gaming eigentlich quasi als Hauptthema haben und die Kommunikation und eigentlich hauptsächlich als Kommunikationsplattform benutzt werden, dass er genau nicht so sehr mit Gaming quasi irgendwie sich identifiziert hat, sondern halt vor allem halt mit der Kommunikation in den rechtsextremen Ideologien eher halt unterwegs war.
Mhm. Also Gaming korreliert nicht zwingend mit rechtsradikalem Gedankengut, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Aber grundsätzlich, welche Brutstätte kann sich denn in der Welt des Gamings entwickeln, wenn es um Verschwörungsideologien und auch Rechtsextremismus geht? Also gibt es tatsächlich Spiele, die gefährlich sind?
Wir gucken uns bei unserer Arbeit zwei Gruppen von Leuten an, sage ich mal. Das eine ist quasi toxisches Verhalten, toxische GamerInnen, Menschen, die rassistische, antisemitische, frauenfeindliche Beleidigungen oft zeigen oder halt Verhaltensmuster zeigen. Und dort gibt es natürlich eine Schnittmenge mit Leuten, die halt aus einem rechtsextremen, rechtsideologischen Kontext kommen. Mhm. Und gerade diese rechtsextremen Gruppen versuchen dann quasi genau das zu instrumentalisieren und halt über diese Themen Leute dann in ihre Bubble rüberzuziehen.
Mhm. Und was muss da getan werden, damit es nicht zu der Radikalisierung vor allem auch im Gaming kommt? Also sprechen Sie konkret auch solche Personen in den Gaming-Räumen an?
Also ein Teil von unserer Arbeit ist Digital Streetwork, wo wir Gesprächsangebote machen in Gaming-Kontexten. Das heißt, wir sprechen nicht direkt einzelne Leute an, sondern in Foren, in Diskussionen, in Chats. Machen wir einfach ein Gesprächsangebot mit unseren Sozialarbeitern quasi, dass Leute, die sich über alle möglichen Themen austauschen wollen, das halt auch mit uns tun können und quasi dann einfach mal jemanden zum Reden haben.
Und haben Sie da gemerkt, dass es tatsächlich da eine Entwicklung gab, also dass sich Menschen vielleicht dann von rechten Gedanken gut abgewendet haben?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht so pauschal oder so stringent nachverfolgen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, da diese Angebote zu machen und nicht gerade den organisierten Rechtsextremen dieses Feld zu überlassen, die sich genau solche Räume und Leute aussuchen, die Orientierung suchen, die vielleicht das Weltgeschehen gerade nicht ja, also nicht einordnen können und dann mit ihrer rechtsextremen Ideologie kommen und quasi einen kanalisierten Hass dann irgendwie ausbauen.
Mhm. Abschließend, der Attentäter, der hat seine Tat ja live gefilmt und auf Twitch, einer Streaming-Webseite, übertragen. Wie hat sich denn Twitch zu dieser grausamen Aufnahme verhalten?
Twitch ist ja leider schon mehrfach missbraucht worden, um solche Attentate zu übertragen. Wir erinnern uns an Christchurch. Und gerade als Folge von dieser Entwicklung hat Twitch ein sehr schnelles Monitoring quasi eigentlich aufgestellt. Und soweit ich weiß, haben sie innerhalb von 2 Minuten diesen Stream schon auch gesperrt und unterbunden. Und auch alle Re-Uploads werden verhindert. Ich habe da den Eindruck, dass Twitch sehr aktiv ist, was genau diese Thematiken angeht.
Mhm. Sagt Wir Tuang, der beim Projekt Good Gaming arbeitet, für eine starke und digitale Zivilgesellschaft. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Jemand erzählt Ihnen zum Beispiel auf einer Party oder bei einem Dinner beiläufig etwas von einem Rabbit Hole. Sie übersetzen schnell im Kopf und denken, Kaninchenbau kenne ich doch, Alice im Wunderland. Was hat das aber jetzt alles mit dem Internet zu tun? Ganz einfach, Rabbit Hole ist eine Metapher und steht für einen langen, verzweigten Tunnel. Und folgt man nun im Netz einen Link nach dem nächsten, dann kann man schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Was ungefährlich bleibt, wenn man beispielsweise nur niedliche Katzenvideos klickt und im bekommt. Wie aber steht es um den automatisierten Empfehlungsalgorithmus auf YouTube, wenn Menschen sich immer radikalere Videos angucken und so in Verschwörungsideologien oder Rechtsradikalismus gezogen werden? Zuletzt wurde der Effekt nun in Studien in Frage gestellt und darüber sprechen möchte ich jetzt mit Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser. Er forscht am Bergmann Klein Center. Hallo.
Ja, hallo, ganz vielen Dank für die Einladung.
Wir sprachen gerade schon über die Morde an 10 Menschen in Buffalo, überwiegend Afroamerikaner, und alles weist darauf hin, dass die Tat des weißen 18-Jährigen rechtsradikal und rassistisch motiviert war, denn er war viel im Netz unterwegs, ihm sei wohl während der Pandemie langweilig gewesen und hat sich so diese kruden Ideologien raufgeschafft, es steht wohl in seinem Manifest. Zudem war er aktiver Gamer, könnte er auch in ein Rabbit Hole gefallen sein?
Ja, also ich denke, das klingt, also alles, was ich bisher von dem Fall weiß, klingt eigentlich sehr vertraut aus anderen Fällen, aus der Forschung, die wir zur Radikalisierung kennen. Klar, eventuell könnte ein Rabbit Hole-Effekt da mitgeholfen haben, aber auch bei dem sogenannten Kaninchenbau ist ja auch Alice bewusst in den Bau hineingegangen.
Die Frage lautet ja auch, gibt es das Rabbit Hole überhaupt? Denn US-ForscherInnen haben ja zuletzt untersucht, ob automatische Empfehlungen auf YouTube-NutzerInnen sich ja dazu bewegen, sich zu radikalisieren. Und die These, die ließ sich jetzt nicht wissenschaftlich bestätigen. Sind das auch Ihre Beobachtungen?
Ja, ich denke, es ist eine schwierige Diskussion, ganz einfach, weil die Forschung dazu sehr kompliziert ist. Also beispielsweise auch die letzte Studie, die dazu herausgekommen ist, hat natürlich ihre Schwächen. Und von daher hat man da, glaube ich, ein sehr diffuses Bild. Also einerseits hat man akademisch ein paar Studien sagen, das ist eher weniger ein Problem. Gleichermaßen hat man ein paar Studien sagen, das könnte ein Problem sein. Mhm. Und dann aber hat man natürlich auch dann die gesellschaftliche Diskussion darum, dass man zum Beispiel journalistisch weiß, dass beispielsweise Facebook und YouTube sich sehr darum sorgen und versuchen, sowas zu verhindern. Und man hat das vielleicht sogar selbst mal persönlich festgestellt, dass man irgendwie so, immer härtere Videos dann auf YouTube sieht, sei es eben politisch. Das kann aber auch sein, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, Motorsportvideos anschaut und dann bei Unfallzusammenstellungen landet oder so.
Aber Sie sagten gerade, die Studien haben auch Schwächen. Inwiefern, wo machen Sie die aus?
Naja, zum Beispiel eine der größeren Schwächen, bei der ich mir so gedacht habe, ist, dass beispielsweise Fox News als Mainstream-Medium behandelt wird, sprich, wenn man Fox News schaut auf YouTube, dann kann man sozusagen gar nicht diesen Rabbit Hole hinunterfallen, weil es ja Mainstream ist. Weil Rabbit Hole wird von den Autorinnen eben als das begriffen, wenn man alternative oder eben extreme Kanäle anschaut. Nur das Problem ist, meines Erachtens in den USA eben, dass es ja schon bei Fox News anfängt. Also wenn wir uns eben gerade auf Buffalo beziehen, wo sich der Täter ja wirklich bewusst auf antisemitische Verschwörungstheorien bezogen hat, dann sehen wir, das wird ja immer wieder auf Fox News auch gespielt. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo circa zwei Dritt, Quatsch, circa 32%, glaube ich, der Amerikaner, Amerikanerinnen, so Teile der, so von diesen Verschwörungstheorien bezüglich Immigration glauben. Und da ist Fox News eines der großen Probleme. Und sprich, wenn man dann sagt, nee, man kann ja gar nicht radikalisiert werden, wenn man Fox News schaut, dann ist das meines Erachtens ein großes Problem.
Und gleichzeitig werden jetzt auch Stimmen laut, dass es ja strengere Regulierungen der sozialen Netzwerke geben muss. Wie sehen Sie das?
Ja, es kommt, glaub ich, sehr darauf an, worüber wir uns dann unterhalten. Also ich denke, wenn es zu mehr Transparenz führen soll, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mehr Daten bekommen soll, auch wenn beispielsweise die sozialen Medien ihre Entscheidung transparenter kommunizieren sollen, dann bin ich da auf jeden Fall dafür. Wenn es aber darum geht, quasi was erlaubt und was verboten ist, dann bekomme ich schnell Bauchschmerzen, wie, glaube ich, jede bekommen sollte in den Fällen, weil man natürlich sich diese Entscheidung nie einfach machen sollte.
Wieso bekommen Sie da jetzt Bauchschmerzen?
Na, es kommt ja darauf an, worüber wir uns unterhalten und wer sagt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also ich sage mal, aus deutschem Recht, klar, haben wir eine relativ gute Basis, was wir auf den Plattformen sehen wollen und was nicht. Wir wissen gleichermaßen, dass das natürlich auch immer wieder da die Grenzen verschoben werden. Es wird ausprobiert, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Und die Plattformen versuchen, dem sozusagen irgendwie hinterherzukommen. Und das klappt manchmal besser und manchmal weniger gut. Aber
Ja, bitte.
wenn man quasi darüber hinausgeht und beispielsweise dann sagt, naja, jetzt fangen wir aber dann beispielsweise mit Falschinformationen an, dann fangen wir schon an, wo fangen denn Falschinformationen an? Beispielsweise. Und das sind eben so Diskussionen, die in den, also in den wissenschaftlichen Communities, aber auch in der Politik beispielsweise extrem, ja, also sehr schwierig diskutiert werden, beziehungsweise es gibt sehr viele unterschiedliche Positionen. Und ich glaube, da sollte man sich es einfach nicht sehr einfach machen.
Das stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, also Desinformation bleibt tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem. So ja, aus journalistischer Perspektive hat man da ja doch ein Tool, wo man weiß, wenn es jetzt ganz einfach um Verifizierung geht, zum Beispiel Quellen checken, dass es sozusagen dann, wenn man es nicht bestätigt bekommt, eine Desinformation ist. Wäre es also deshalb vielleicht nicht auch das Einfachste, wenn YouTube diese Inhalte löscht, statt zum Beispiel den Algorithmus zu verändern?
Ich denke, beides kann durchaus da, also produktiv sein. Und gerade Desinformation, also das bewusste Kreieren, Verbreiten von Falschinformationen, da bin ich dann voll bei Ihnen. Aber gleichermaßen kann man ja nicht immer wissen, ob jetzt Leute bewusst was Falsches sagen oder nicht. Gerade beispielsweise auch jetzt im Corona-Kontext, wenn sich eben die Informationslage so schnell wandelt. Algorithmen sind dann, glaube ich, ein anderes Problem, wo wir wirklich darüber reden müssen, was sollen die denn machen? Also worauf werden die optimiert? Und wem soll das zugutekommen? Weil im Grunde sind die Algorithmen ja eigentlich mehr oder weniger dafür da, dass die Leute auf der Plattform bleiben. Und das wiederum bringt den Unternehmen natürlich dann Geld durch die Werbung, die sie ihnen zeigen können.
Ist es eventuell auch ein bisschen der Versuch, wenn man jetzt nochmal zurück auf das Rabbit Hole zu sprechen kommt, gesellschaftlich gesehen auch der Versuch, es sich zu entlasten, im Sinne von, er, sie ist da gelandet und dadurch in diesen Algorithmus gekommen. Das war sozusagen ein schleichender Prozess. Ja, also runtergebrochen, das Internet ist schuld.
Ja, das würde ich schon so sehen. Also ich glaube schon, dass klar, es kann in Einzelfällen diesen Effekt geben und der muss weiter erforscht werden, aber grundsätzlich ist schon auch eben dieser Rabbit-Hole-Effekt, diese Online-Radikalisierung durch Algorithmen, wirkt auch immer wie ein Sündenbock, den man quasi hervorholen kann, um sich vielleicht etwas schwierigeren Diskussionen, um die zu vermeiden. Also beispielsweise in den USA, dass man dann nicht über Waffenreformen redet, dass man beispielsweise dann nicht darüber redet, wie problematisch eigentlich eben Fox News ist, wie problematisch eventuell auch Teile der Republikanischen Partei sind, etc. Das sind ja gesamtpolitische, gesamtgesellschaftliche Fragen und Themen. Und zuweilen kann es dann schon sein, dass eben es einfacher ist, dann einfach dem Internet bzw. den Algorithmen die Schuld zu geben.
Trotzdem hat ja YouTube vor 3 Jahren auf die anhaltende Kritik der Empfehlungslinks reagiert. Wissen Sie, was da genau verändert wurde? Und vor allem schauen NutzerInnen seitdem tatsächlich weniger grenzwertige Videos?
Genau, also YouTube bzw. die meisten Plattformen verändern ja sehr regelmäßig ihre Algorithmen, versuchen immer wieder einzuschränken. Und vor 3 Jahren ungefähr hat YouTube einen Aufsatz dazu veröffentlicht, wo sie eben meinten, naja, wir gehen jetzt quasi weg von reiner Engagement-Optimierung, also dass es nur darum geht, dass Leute quasi weiterklicken, immer mehr schauen, zu was sie nennen, also quasi Satisfaction, also dass Leute zufrieden sind. Und laut YouTube ist dadurch auf jeden Fall die Anzahl der Videos, die geschaut werden, die problematisch sind, herabgesunken. Das hängt aber auch damit anderen Themen zusammen. Also dass beispielsweise immer mehr Kanäle gelöscht wurden, dass sie stärker im Kontext auch von Desinformationen vorgegangen sind. Und da sieht man schon quasi, dass diese Plattformen eben permanent irgendwie an den unterschiedlichen Stellschrauben was tun. Was problematisch ist, ist, dass wir selten genau wissen, was eigentlich passiert.
Sagt Jonas Kaiser. Er untersucht digitale und politische Kommunikation. Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die ukrainische Band Kalush Orchestra, Sieger beim Eurovision Song Contest, soll ihre eigene Briefmarke bekommen. Der ukrainische Postchef teilte mit, über die Motive entscheide ein Kunstgremium. Er wolle sich aber dafür einsetzen, dass die Briefmarke schnell erscheine. Auch die vergangenen beiden ukrainischen ESC-Gewinnerinnen, die Sängerinnen Ruslana und Jamala, waren mit Briefmarken geehrt worden. Die britische Königin Elisabeth II. Hat jetzt ihre eigene Barbie-Puppe. Der Hersteller Mattel brachte sie zum Anlass des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen heraus. Der Ladenpreis beträgt umgerechnet etwa 120 Euro. Gestern war die Puppe in Großbritannien in 3 Sekunden ausverkauft. Christoph Prössel.
Diese Sonderedition kommt in einer goldenen Verpackung daher. Die Barbie trägt ein royales weißes Kleid. Die langen blonden Haare hat sie eingetauscht gegen eine damenhafte graue Frisur und ein Diadem. Und zwar das, was sie zu ihrer Hochzeit trug. Das Gesicht ist dem der Queen nachempfunden. Viele, die die Miniatur-Queen erstanden haben, hoffen jetzt, bei eBay das Mehrfache erzielen zu können. Auf der Internetplattform gibt es schon Angebote für um die 350 Euro.
Die US-Sängerin Olivia Rodrigo ist die große Gewinnerin der diesjährigen Billboard Music Awards. Die 19-Jährige holte in der Nacht in Las Vegas 7 Auszeichnungen, unter anderem als beste neue und beste weibliche Künstlerin. Rapper Kanye West gewann 6 Preise, sein Kollege Drake 5. Kid Leroy aus Australien und der kanadische Sänger Justin Bieber erhielten für ihren Song Stay 5 Trophäen. Die Billboard Music Awards werden seit 1990 jedes Jahr von dem gleichnamigen Magazin verliehen. Sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen. Die Leipziger Buchmesse soll im kommenden Jahr erst im April und damit einen Monat später als üblich stattfinden. Buchmesse-Direktor Zille sagte in Leipzig, nach 3 Absagen in Folge wegen der Corona-Pandemie werde die Messe auf Ende April verschoben. Man wolle trotz aller Unwägbarkeiten größte Planungssicherheit ermöglichen. Die diesjährige Absage sei stark kritisiert worden und habe einen regelrechten Sturm in der Buchbranche ausgelöst, so Zille. Die neuen Daten für die Buchmesse, die parallel dazu laufende Manga Comic-Con und das traditionelle Lesefest Leipzig liest, sind jetzt der 27. bis 30. April 2023.
Homosexualität ist in Japan leider ein Tabuthema. Es ist das einzige G7-Land, das gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkennt. Umso überraschender, dass in der riesigen Manga-Branche seit Jahren Geschichten boomen, die von Liebe zwischen Jungs und Männern handeln. Und die Geschichten werden vor allem von Frauen gelesen. Und zwar, weil das Genre alternative Modelle von Männlichkeit kreiert. Felix Lill über die Manga-Szene in Japan.
Als Chika Tsuda das erste Mal eines dieser Mangas sah, war sie schockiert. Die Geschichtslehrerin erinnert sich noch heute genau.
Ich war 13 und blätterte nachmittags durch ein Magazin mit allen möglichen Stories. Plötzlich waren da 2 halbnackte männliche Charaktere, die sich küssten. Von Sex wusste ich so gut wie nichts. Ich habe das Heft dann schnell zugeschlagen. Mir war es peinlich, so etwas gesehen zu haben. Am nächsten Tag in der Schule haben wir auch nicht darüber gesprochen, obwohl wir wahrscheinlich alle sowas gesehen hatten. Wir lasen ja die gleichen Magazine.
Die Geschichte, die die heute 41-jährige Chika Tsuda damals in Verlegenheit gebracht hatte, lief in etwa so ab. 2 pubertäre Jungs mit den für die japanische Comicwelt typischen runden Augen und niedlichen Gesichtsformen spielen Baseball. Aber dann finden sie ihre Körper spannender als Schläger und Ball. Unvermittelt beginnt eine Szene des Abtastens. Nackte Haut, Erotik in natürlicher, unschuldiger Stimmung. Was einst eher okkult war, ist heute ein populäres Genre auf dem riesigen Markt für Anime und Manga. BL nennt man es. Abkürzung für den Anglizismus Boys Love. Jungs oder junge Männer, die sich lieben. Die Lehrerin Chika Tsuda aus Kobe liest das Genre bis heute gelegentlich.
Wenn die Storys gut sind und es nicht nur um Sex geht, gefällt mir das schon. Japan ist bis heute eine männerdominierte Gesellschaft und bei BL geht es ja auch darum, mal die Geschlechterrollen zu ändern. In dieser Traumwelt hat man die männlichen Charaktere unter Kontrolle.
Oft sind BL-Geschichten alternative Fantasiewelten. Denn die in Japan dominante Vorstellung davon, was einen Mann ausmacht, geht von robusten Kerlen aus, die bis spätabends in einem Betrieb arbeiten und daheim eine Frau haben, die den Haushalt schmeißt. Mit der Rolle des Mannes wird also auch die der Frau bestimmt. In kaum einem Industriestaat wird auf dem Arbeitsmarkt und in der Politik so deutlich zwischen Männern und Frauen diskriminiert wie in Japan. Eine Kultur des Coming-outs gibt es in Japan auch kaum. Rütteln Boys Love Manga an diesen Verhältnissen? Historisch gesehen nicht direkt, sagt Katharina Hülsmann, Japanologin und Manga-Expertin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ganz am Anfang war es auch so, dass die Figuren eher so androgyn gezeichnet waren, also auch sehr schöne große Augen hatten. Also die Figuren haben jetzt nicht darüber gesprochen, was es auch bedeutet, in Japan homosexuell zu sein. So, das war dann eher so eine Fantasie. Da wird quasi eine Männlichkeit konstruiert, die auch weich sein kann und die auch Schwäche zulassen kann.
So könnte man vermuten, dass sich das Genre entweder an schwule oder pädophile Blicke richtet. Doch weit gefehlt. Als pädophil gelten die Geschichten schon deshalb nicht, weil sie gezeichnet sind und das Alter der Figuren oft nicht definiert ist. Und sowohl das Publikum als auch die Autorinnen sind mit großer Mehrheit keine Männer, sondern erwachsene Frauen. Die erste Generation von BL-Produzentinnen und Konsumentinnen fantasierte oft bloß über die meist männlichen Helden der beliebtesten Manga-Stories im Land. Eine Subkultur entstand, in der Amateurzeichnerinnen rund um ihre Manga-Idole eigene Geschichten zeichneten und ihnen schwule Liebesbeziehungen andichteten. Mittlerweile aber ist Boys Love ein kommerziell erfolgreiches Genre und hat oft gesellschaftspolitische Konnotationen. Das sagt auch Bisco Kida, eine Manga-Zeichnerin, die seit Jahren ausschließlich BL-Werke erstellt.
Ja, ich will Tabus brechen. Homosexualität wird oft immer noch abgelehnt. Mit meinen Geschichten will ich die Leute wachrütteln. Und das Feedback bis jetzt ist oft sehr positiv.
Seit 3 Jahren steht Bisco Kida bei dem Großverlag Kadokawa unter Vertrag. Dort hat sie gerade das Werk Hoshizura o Mitsumeta sono Atode veröffentlicht. Auf Deutsch heißt das so viel wie Nachdem ich den Sternenhimmel anstarrte.
Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen einem Starfotografen und einem Designer, der im Rollstuhl sitzt. Menschen mit Behinderung werden ja oft generell diskriminiert und in Sachen Sexualität noch viel stärker. Aber Behinderung und Homosexualität, das geht eben auch zusammen. Ich möchte dazu beitragen, dass die japanische Gesellschaft mehr Diversität schätzt.
In den letzten Jahren ist Boys Love auch in anderen asiatischen Ländern beliebt geworden. In Japan wurde im Jahr 2018 dann die TV-Serie Osan's Love zum Hit, was sich mit Onkelliebe übersetzt und von einer schwulen Dreiecksbeziehung im Büroalltag handelt. Die Lehrerin Chika Tsuda, die als Kind schockiert war von homosexuellen Bildern, erinnert sich auch an Osan's Love noch gut.
Das lief auf einem großen TV-Kanal, mein kleiner Sohn hat es auch gesehen, er fand es lustig. In der Serie waren so viele Konzepte drin. Wenn Mann und Frau heute heiraten, dann geht es oft auch um Geld. Dann gibt es die ganzen Verpflichtungen. Aber wenn es nur 2 Männer sind, dann geht es nur um Liebe. Dadurch wird es pur und unschuldig.
Zumindest in einem Land, das Homosexualität weiterhin diskriminiert, hat Boys Love dann auch das Zeug zu besonders romantischen Geschichten.
Ja, Felix Lill über Boys Love, das Genre der Manga-Szene in Japan. Jacobin verbindet konkretes, radikales Denken mit einer zugänglichen Sprache. Das verspricht das linke Magazin aus den USA und in der aktuellen 8. deutschen Ausgabe geht es unter anderem um einen Artikel, der heißt Die Cybersyn-Revolution und beschäftigt sich mit der Frage, was hat uns ein chilenisches Computerprojekt aus der Zeit Salvador Allende's heute noch zu sagen? Es ist ein bisschen sowas wie ein Experiment, das ein wenig an Science Fiction erinnert. Eine Gruppe von Ingenieuren, ein Computernetzwerk und damit soll die gesamte Wirtschaft des Landes gesteuert werden. Entwickelt in den 70ern. Und die Frage lautet natürlich, kann dieses Computernetzwerk uns ein paar Denkanstöße liefern, und zwar, wie wir mit heutigen Technologien und Daten umgehen. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Silicon Valley. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit Alexander Brendler. Er ist Redakteur des deutschen Magazins Hallo hier im Kompressor.
Hallo.
Ja, wie kann man sich denn zunächst diese Kommandozentrale des CyberSyn-Projekts vorstellen?
Ja, also CyberSyn war ein Projekt der Regierung von Salvador Allende. Man wollte damals ein partizipatives System schaffen der Wirtschaftsplanung. Die Regierung hat sich dem demokratischen Sozialismus verschrieben und man wollte weder das marktwirtschaftliche System beibehalten noch eine zentrale Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild einführen. Man hat stattdessen ein britisch-chilenisches Team gebildet und zusammen ein System der Wirtschaftsplanung entworfen, das nach den Prinzipien der Kybernetik funktionieren sollte. Das heißt, die Betriebe, die verstaatlicht wurden, wurden miteinander vernetzt durch ein Kommunikationsnetzwerk. Und im Zentrum dieses Netzwerks stand eine visuell sehr markante Kommandozentrale, ein Kontrollraum, dessen Design so ein bisschen an das Star Trek-Universum erinnert. Und darüber sollte dann partizipativ unter Beteiligung der Beschäftigten die Wirtschaft gesteuert und geplant werden.
Ja, das klingt ja total spannend. Der Artikel, der heißt ja auch die CyberSyn-Revolution. Was ist denn damit jetzt konkret gemeint? Ich habe es ja kurz versucht zu umreißen, aber worum geht es da genau?
Genau, also der Artikel ist von Eden Medina. Eden Medina ist Professorin für Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft am Massachusetts Institute of Technology. Sie hat ein Buch geschrieben über die Geschichte von CyberSyn und zieht so ein bisschen Lehren aus diesem Projekt des sozialistischen Chile in den 70er Jahren für die heutige Wirtschaftspolitik. Es geht um die Rolle, die dieses System bei der damaligen Transition zum Sozialismus übernommen hat. Da geht es darum, dass der Staat eben eine Rolle der Koordinierung und nicht als Befehlsgeber eingenommen hat. Aber es geht auch darum, dass das System eben Designentscheidungen getroffen hat, die die Arbeiter eben ins Zentrum der Wirtschaftsplanung gestellt haben, was durchaus auch seine problematischen Seiten hatte. Zum Beispiel ging man davon aus, dass eben hauptsächlich männliche Fabrikarbeiter in dieser Kommandozentrale arbeiten würden und gemeinschaftlich eben die Wirtschaft planen sollten. Das hat man daran gesehen, dass man auf die Verwendung von Tastaturen zum Beispiel vollständig verzichtet hat. Arbeit an der Tastatur galt damals als Frauenarbeit und das hat letztendlich dazu geführt, dass sehr wenige Frauen an der Wirtschaftsplanung damals beteiligt waren. Mhm. Es ist auch so, dass sie sich ein bisschen angeschaut hat, mit welchen Technologien man damals gearbeitet hat. Die chilenische Regierung hatte damals nur sehr begrenzt Zugang zur neuesten Computertechnik. Es gab damals so etwas wie ein inoffizielles Embargo der USA. Das heißt, die neueste Technik von IBM und so weiter konnte gar nicht beschafft werden. Und man hat damals auf ein sehr einfaches System zurückgegriffen, auf das Telex-Fernschreibernetzwerk, das im Prinzip in Chile seit den 40er Jahren existiert hat. Und mit diesen Telex-Geräten hat man eben die Kommunikation hergestellt zwischen den einzelnen Betrieben, die dann in dieser Kommandozentrale zusammengelaufen ist. Und Eden Medina resümiert daraus so ein bisschen, dass gesellschaftlich transformative technologische Projekte eigentlich auf technisch einfache Mittel zurückgreifen können. Und gerade wenn man sich die enormen Umweltbelastungen durch Cloud Computing, geplante Obsoleszenz von Geräten und so weiter anschaut, lohnt es sich vielleicht, einen Schritt zurückzugehen und auf einfache technologische Mittel zu setzen, wenn es darum geht, eben gesellschaftlich transformative Projekte umsetzen zu wollen.
Also das ist dann sozusagen nach vorne gedacht, einen Schritt zurückzugehen und das Ganze ja ein bisschen runterzubrechen. Was kann man konkret also daraus lernen? Was hat das Computerprojekt sozusagen heute noch zu sagen?
Genau, es gibt ja eine gewisse neue Diskussion darum in Zeiten der Klimakrise und gestörter insgesamt global enorm gestörter Lieferketten darum, ob die Planwirtschaft nicht wieder eine größere Rolle insgesamt einnehmen sollte. Es gibt zum Beispiel das Buch The People's Republic of Walmart von Lee Phillips und Michael Przeworski. Sie argumentieren, dass Unternehmen wie Walmart und Amazon eben intern eigentlich Planwirtschaften betreiben, die die Skalen von kleinen Nationalstaaten annehmen. Es ist aber so, dass wenn man sich die Firmenkultur dieser Unternehmen ansieht, dass das ja jetzt nicht unbedingt eine emanzipative, bessere Zukunft für uns alle verspricht, ganz im Gegenteil. Das Besondere an Cybersyn ist nämlich, dass man hier eine Form der Wirtschaftsplanung hat, die den partizipativen Grundgedanken wirklich ins Zentrum stellt. Das Ganze war orientiert daran, die Entscheidungsgewalt und Autonomie der Beschäftigten in den Betrieben zu erhalten. Und es gab wirklich nur in Ausnahmefällen eine direkte Intervention der Zentralregierung in die Wirtschaft. Und das hat eben das Projekt Cybersyn und sein Modell der Wirtschaftssteuerung so besonders gemacht, ein partizipatives System jenseits der Planwirtschaft und jenseits der Marktwirtschaft.
Sagt Alexander Brändler, Redakteur der deutschen Ausgabe des sozialistischen Magazins Jacobin. Wir sprachen über den Artikel von Professor Eden Medina, die sich mit der Geschichte des Projekts Cybersyn auseinandergesetzt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.